Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Okay, es klappt, Halleluja, danke Jesus. Das Erste, was ich machen will, hätten wir auch ohne geschafft. Ich glaube, wir müssen als Gemeinde mal aufstehen und beten für Australien. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass Gott Wetter macht und niemand sonst. Und wir wollen echt miteinander beten. Wendet euch gerade jemand zu, der neben euch steht, und lasst uns wirklich anfangen, gezielt dafür zu beten, dass Gott Regen schenkt in Australien, und zwar in dieser Woche, und dass die ganzen Brände ausgehen und dass sie nicht wissen, wo es herkommt, weil wir wissen, wo kommt es her, vom lebendigen Gott. Und wir nehmen Kontrolle über das Wetter im Namen Jesu. Danke, Jesus, dass du hilfst. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Du hast in deinem Wort geschrieben, was wir dich bitten, das wirst du uns geben. Und Vater, wir glauben daran, dass du der Gott über Wetter bist, Gott über Wolken, Gott über Gewitter. Und Vater, wir bitten dich, dass du die Feuer löscht in Australien und dass du den Menschen zur Hilfe kommst. Und dass diese Katastrophe für dieses Land wirklich ein Turning Point zu dir ist. Und dass du dich verherrlichst und dass wir deine Herrlichkeit sehen können, wie du jetzt in besonderer Weise in dieses Wetter eingreifst. Amen. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt und dass wir nicht zusehen dürfen, wie Kriege geschehen, nicht zusehen dürfen, wie Wetter chaotisch wird. Für mich war das wirklich in der Zeit, wo so viel gesprochen wurde, die Atmosphäre verändert sich, alles wird wärmer, die Global Warming und all diese Dinge, vieles davon sind ja Fakten, die man einfach sieht und wahrnimmt. Aber gleichzeitig ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann kann man natürlich sich in die Ecke setzen, Augen zu, Jesus kommt bald wieder, hoffentlich ist es schnell rum. Oder irgend sowas, ja, aber es ignoriert vollständig die Welt. Es ignoriert vollständig die Menschen, die Jesus nicht kennen, ignoriert vollständig die Leute, die in ihrer Not nichts anderes wissen, die Gott einfach nicht kennen. Und wir haben einen Auftrag an dieser Welt, da bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung. Es ist unser Auftrag, für diese Welt einzuspringen. Und mich hat so berührt, da steht in dem einen Propheten, wo Gott sagt, und wenn ich einen gefunden hätte, der für diese Nation in den Riss gestanden hätte, dann wäre das Elend nicht über dieses Volk gekommen, in Jeremia, glaube ich, steht es. Und ich möchte euch einladen, wirklich die Leute zu sein, die sich in den Riss stellen lassen, die sich von Gott gebrauchen lassen dieses Jahr, damit diese Welt anders wird. Ich möchte nicht, dass wir zuschauen. Fernsehen gucken ist eigentlich nur dafür da, dass die Gebetsliste voll wird. Das ist der einzige vernünftige Grund für die Glotze, dass deine innere Gebetsliste sich füllt und du wirklich merkst, wow, da haben wir so viele tolle Dinge, für die wir beten können, da gibt es so viele Möglichkeiten an Veränderung. Die Frage ist, was wird in diesem Jahr wichtig? Das muss man einmal schauen. Bei vielen wird es dieses Jahr in der Arbeit, in eurer Arbeitssituation eine Veränderung geben. Gott tut neue Dinge. Ich bin sicher, dass manche von euch einen neuen Job kriegen und befördert werden, eine neue Arbeitsstelle bekommen. Es wird natürlich Beziehungen geben. Und ich meine, ich bin einer der Verfechter. Ich glaube, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und ich glaube, es ist gut, wenn der Deckel den Topf findet und umgekehrt. Und ich bete da wirklich für, dass Menschen nicht einsam sind, weil Einsamkeit wehtut. Und Beziehungen, dass sie gut werden, wenn ich höre von Scheidungen, wenn ich höre von Komplikationen, wenn ich höre von Untreue, dann tut mir das weh. Es ist nicht normal, dass eine Ehe scheitert. Es ist nicht normal, dass man sich trennt. Und das Lebensabschnittspartner ist ein völliger Unsinn. Sondern das Einzige ist so, du kannst immer nur so glücklich werden, wie du glücklich werden kannst. Da kann man jetzt drüber nachdenken. Die Haupthindernis in deinem Glück bist meistens du selbst. Und wir haben letzte Woche habe ich sehr deutlich darüber gesprochen, wie man Durchbrüche bekommt. Ich weiß nicht, wer da war, aber vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Der Josaphat hat uns gelehrt, wie man den geistlichen Sieg bekommt. Und er hat gesagt, das erste ist, glaube an Gott und dann wirst du bestehen. Glaube an das, was die Propheten sagen und es wird dir gelingen. Und seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und fangt an zu jubeln und zu lobpreisen, dann macht sich Gott auf, eure Feinde zu schlagen. Und das ist eine geistliche Haltung. Das ist, wer das vielleicht noch nicht so gesehen hat, das ist ein geistliches Lebenskonzept. An Gott glauben, haben wir gesagt, besteht in der Wesentlichen darin, dass wir anfangen, Gott zu kennen, dass wir wissen, wie er ist, voller Liebe, ein Gott, der die Menschen liebt. Zweiter Punkt, dass wir erkennen, wer wir sind in dem Licht Gottes. Dritter Punkt, dass wir erkennen, die Menschen und die Welt zu sehen mit den Augen Gottes. Das heißt an Gott glauben. Also die ganze volle Sicht dessen, wie Gott uns diese Welt zeigen will und sich selbst. Das zweite an Propheten, die prophetischen Worte glauben, bedeutet, dass wir anfangen zu hören, was die Bibel uns sagt, was wir anfangen zu hören, was die Propheten in unserer Mitte uns sagen. Die Worte, die wir heute Morgen zum Beispiel gehört, wie wichtig ist das Wort von Beate? Ich glaube, es ist sehr wichtig, was sie gesagt hat. Und dass wir sagen, und der Josaphat sagt, wenn ihr dem Propheten Glauben schenkt, dann wird es euch gelingen, weil die Propheten haben den Auftrag von Gott, uns Wege zu zeigen, wie wir durchkommen, wie wir Sieg bekommen. Ja? Und eben hören auf die Propheten. Und das Letzte ist das Hören auf die Stimme, die Gott in uns geschenkt hat. Also Wort Gottes, die prophetische Dienst und das Reden Gottes in uns. Und Dankbarkeit, die Bibel sagt, seid dankbar für alles, alle Zeit, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und ich habe festgestellt, überall dort, wo ich in den Willen Gottes komme, verändert sich mein Herz und aus meinem harten Herz wird ein weiches Herz und in dieses weiche Herz kann Gott seine Gebote schreiben. Deswegen ist Dankbarkeit so ein wichtiger Aspekt in unserem Leben. Und letztlich, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, der Jubel, das Jauchzen über Gott ist unsere Stärke, weil vor dem Thron Gottes ist Freude und Jubel und Lobpreis. Und jedes Mal, wenn ich hier auf Erden anfange zu jubeln, zu preisen und Lobpreis zu machen, dann nähere ich mich dem Thron Gottes an, denn der Thron Gottes ist der Ort, an dem die Entscheidungen für diese Welt gefällt werden. Einverstanden? Das war die Predigt von letztem Mal. Und jetzt wollen wir heute weitermachen an der Stelle, nur damit er im gleichen Zug mit mir sitzt. Was erwartet uns dieses Jahr? Politik und Krieg. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr viele Kriege geben. Und zwar auch weitreichende Kriege. Es knallt ziemlich sicher. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und die Umweltkrise, die wird nicht kleiner, die wird vermutlich größer. Die Bibel sagt, dass die Erde wankt, die wird wanken wie eine trunkene Kuh, also die wird hin und her wanken. Und die Erde, die wird Probleme machen. Da wird es plötzlich dies geben, jenes geben und Zell geben. Und nein, wir sitzen nicht da wie das Karnickel vor der Schlange, sondern wir haben einen Gott, der helfen kann. Und wir haben gelernt letztes Mal, wie wir Durchbrüche kriegen. Genau das müssen wir anwenden. An Gott glauben, den prophetischen Worten horchen und im Grunde genommen die in einer Dankbarkeit unser Leben führen und in Lobpreis und Jubel ausbrechen, weil wir wissen, dass der Sieg unserem Herrn gehört. Das ist eine Lebenshaltung, die wünsche ich uns für dieses Jahr. Dann werden uns diese Problempunkte, die es vermutlich dieses Jahr geben wird, dann werden die uns nicht beeindrucken, sondern wir werden vielleicht einen Unterschied machen. Der nächste Punkt ist, Jesus Christus ist derjenige, der im Zentrum stehen sollte. Er hat gute Absichten und Pläne für uns dieses Jahr. Also das Gute ist, dass was da kommt oder nicht kommt oder was da schwierig ist oder was eine Katastrophe ist, das ist die eine Sache. Aber was Gott für uns vorhat, ist die andere Sache. Und die Frage ist, wessen Plan wird denn dieses Jahr in unserem Leben erfüllt werden? Ist es der Plan des Feindes? Ist es der Plan dieser Welt? Ist es der Plan von irgendwelchen Verschwörungen? Was weiß ich, was es alles für schreckliche Menschen da gibt? Oder ist es der Plan Gottes, der Gestalt gewinnt in meinem Leben? Und das ist eine Sache, die wir beeinflussen können. Wenn ich mir anschaue, was ist der Plan Gottes, dann habe ich festgestellt, naja, der ist schon ziemlich alt. Der steht nämlich schon in Jesaja 61, 1 bis 4. In Jesaja 61, 1 bis 4 steht, der Geist des Herrn ist auf mir, das sagt nachher Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Hier haben wir den Beziehungsaspekt auch mit drin, ja. Den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu preisen. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und das vor Zeiten Zerstörte geworden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüstete Städte erneuern und die davon Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelebt haben. Also, mit anderen Worten, wir werden die zerbrochenen Städte wieder aufbauen, die Dinge, wo Verluste sind. Das ist das Gleiche, was wir im Hesekiel vorfinden, dieses Bild, wo der Strom hinkommt an die toten Orte, wo nichts mehr lebt, und überall, wo der Strom Gottes hinkommt, beginnt Leben von Neuem. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, das Konzept Gottes ist ein völlig anderes als die No-Future-katastrophale Denkweise, die viele Menschen drauf haben. Alles gefährlich, alles schlimm, alles grausam, alles, oh, es wird dunkel, ja? Nein, wird's nicht, weil wir haben das helle Licht in unserer Mitte. Wir haben Jesus Christus bei uns und der hat gute Pläne. Das Gnadenjahr des Herrn ist noch nicht abgeschlossen. Und wir müssen uns positionieren in unserem Innersten für dieses Jahr. Wo stehe ich? Und ich stehe bei meinem Herrn, ich stehe bei dem Auftrag, den Jesus nämlich in Lukas 4, 17 bis 21 erneuert. Da steht nämlich, da liest er genau diese Stelle vor und das passiert ganz am Anfang seines Dienstes. Entschuldigung, wenn ich so schwierig vorlesen kann, ich habe so einen trockenen Hals, also jetzt geht es wieder geölt dazu. Also Lukas 4, 17 bis 21 ist die Bibelstelle, wo Jesus in Nazareth ist. Er hat schon angefangen, nach dem Tod vom Johannes dem Täufer, hat er angefangen umherzuziehen und den Leuten zu sagen, hört mal zu, ihr müsst neu denken, ihr müsst Buße tun, denn das Königreich Gottes ist eigentlich das kommende Reich. Das ist jetzt eigentlich, was das Wichtige ist. Und wenn ihr glaubt, die hätten keine Probleme gehabt, ziemlich. Die hatten ziemlich viele Probleme. Die hatten nämlich unter anderem das Problem, dass sie besetzt waren von einer fremden Macht. Die hatten das Problem, dass es gar nicht sicher war, ob sie ihren jüdischen Glauben leben konnten. Denn da gab es überall alle möglichen Götter, alle möglichen Tempel quer durch Israel. Also es ist gar keine einfache Zeit und tot war man auch relativ schnell in der Zeit. Ja, es ging relativ schnell, dass du in Ungnade fielst und dann macht's Peng. Also es ist gar nicht so anders, wie wir heute haben. Und inmitten dieser Zeit von Fremdherrschaft, inmitten dieser Zeit von Dunkelheit, inmitten dieser Zeit, wo es negativ zugeht, steht Jesus auf und sagt, ich bin der Gesalbte. Und Lukas 4, 17 bis 19, wenn ihr mal gefragt werdet, falls euch mal jemand fragt und ihr gehört hier zur Vineyard und jemand euch fragt, gibt es denn eine besonders wichtige Bibelstelle in der Vineyard-Bewegung? Das hier ist sie. Lukas 4, 17 bis 19, ich lese sie vor. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht und als er das Buch aufrollt, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es den Dienern zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an zu ihnen zu sagen, heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Also Jesus hat nicht keine Deutungsmöglichkeit übrig gelassen. Er hat gesagt, das, was ich eben gelesen habe, habe ich heute erfüllt. Denn ich bin derjenige, auf den der Geist Gottes liegt, damit ich hingehe und die Zustände auf dieser Erde ändere. Verstehen wir das? Das ist genau die Botschaft, die für die Vineyard das Wichtige ist. Wir sollen einfach hingehen und es tun. Die Dinge ändern, nicht so lassen, wie sie sind. Verstehst du? Ich glaube persönlich, dass Jesus immer so stark für dich ist, wie er in deinem Alltag ist. Da, wo du unbeobachtet bist, wenn du mitten im Dschungel dieser Welt bist, dort zeigt sich, wie stark Jesus mit dir ist. Und das ist, wo wir dieses Jahr dran arbeiten können und sagen, Jesus, ich will, dass du immer bei mir bist. Ich will, dass dein Heiliger Geist immer auf mir ist. Denn ich möchte deinen Auftrag weiterführen. Ich möchte derjenige sein, der den Unterschied macht. Und ich weiß von vielen von euch, ich kann vielen von euch das Zeugnis geben, ihr macht das richtig gut. Und manche sind noch, da ist noch Potenzial. Zum Beispiel bei mir. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unserer Mitte, sagt der Johannes. Und die Liebe ist, dass er seinen Sohn gesandt hat. Es ist die Liebe Gottes. Wir denken immer, ja, Gott liebt die Welt. Ja, wie denn? Er hat einen Weg gefunden für die Welt. Das ist uns nur manchmal noch gar nicht so bewusst. Uns ist nicht bewusst, dass der lebendige Gott gesagt hat, die Zustände auf dieser Erde, die gefallen mir nicht. Aber ich habe einen Weg geschenkt, wie wir das ändern können. Und dieser Weg heißt Jesus Christus, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Jesus ist dieser Weg. Jesus ist die Alternative. Jesus ist derjenige, der all diesen Schrecklichen ein Ende setzen möchte. Auch heute noch. Deswegen haben wir ein Angebot für dieses Jahr. Wir haben ein Angebot, also ich halte auch nichts von guten Vorsätzen, aber ich halte etwas von guten Entschlüssen. Das ist ein großer Unterschied. Ein Vorsatz, also man sagt ja, die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Das mag so sein, weiß ich nicht. Ich habe aber festgestellt, wenn ich in meinem Leben etwas erkenne, gibt mir Gott die Fähigkeit, stell dir vor, Gott gibt dir die Fähigkeit, so wie es mir gegeben hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin begeisterter Anhänger von Entscheidungen. Weil ich immer gemerkt habe, dort, wo ich mich bewusst entschieden habe, Dinge zu machen, dort begann die Veränderung in meinem Leben. So habe ich mich mal für Jesus entschieden. Und es war ganz winzig, war eine ganz kleine Geschichte. Ich war in so einer Predigt und einer hat da auch so rumgepredigt wie der Typ jetzt hier vorne. Und er hat gesagt, ja, dass Jesus gut ist und der Teufel böse ist, ich meine, ich mache es so einfach, ich war 8 Jahre, vielmehr erinnere ich mich daran nicht mehr. Und dann hat er gesagt, wer Jesus gehören will, der möge bitte nach vorne kommen. Und dann habe ich ziemlich klar beschlossen, ich habe einen Entschluss getroffen. Dem Teufel will ich schon mal gar nicht gehören. Ich will Jesus gehören. Das war einfach eine Entscheidung. Und wie ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich in Bewegung gesetzt. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, ich will Jesus gehören. Und wie ich das aussprach, kam eine unfassbare Freude in mein Herz. Eine Freude, die kann ich euch nicht beschreiben mit nichts. Das war wie so ein Angeld des Himmels. Obwohl das vorher alles völlig sachlich ablief. Und ich möchte euch so einladen, Entscheidungen zu treffen. Und eine Entscheidung ist zum Beispiel, wo liegen meine geistlichen Prioritäten? Wenn man in meinem Alter ist, steht man in dem Verdacht, dass man ein Prinzipienreiter ist. Ja? Das bringt das Alter, ja, ihr mit euren Prinzipien. Aber ich bin alles andere wie ein Prinzipienreiter. Nur habe ich etwas gelernt. Ich habe gelernt, Also es gibt so diese flachen Sprichworte, wie man sich bettet, so liegt man. Hat das schon mal jemand gehört? Wie man sich bettet, so liegt man. Ich sag euch was anderes. Wie man seine geistlichen Prioritäten setzt, so lebt man. Wie wir unsere geistlichen Prioritäten setzen, so wird unser Leben nächstes dieses Jahr aussehen. Wenn ich meine Prioritäten irgendwo so alles so dem Zufall überlasse, dann wird wahrscheinlich aus dem Jahr nichts rauskommen. Ich freue mich immer, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ehrlich gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die dann genau hingucken, ob sie es auch wirklich tun. Warum? Weil ich Entscheidungen kostbar und heilig finde. Und so könnte man sich ja entscheiden bei den geistlichen Prioritäten, dass man sich aufs Gebet einlässt. Ich habe festgestellt, mit Gebet erreicht man mehr als mit dem, dass man mit Menschen redet. Also mit Gott reden hat irgendwie mehr Brisanz als mit Menschen reden. Deswegen bete ich gern. Und ich bete gern alles, was mir in den Sinn kommt. Weil ich weiß, dass ich verbündet bin mit dem größten Herrscher im Universum. Und wenn ich bete, hört der Himmel. Heb mal deine Hand hoch, das gilt für dich nämlich auch. Das zweite ist, ich habe gemerkt, ich brauche Gehorsam in meinem Leben. Ich brauche es, dass ich eine Entscheidung, wenn mir was bewusst wird, was Gott wirklich will, dann muss ich da nicht lange drüber nachdenken. Denn ich habe ihn so lieb gewonnen und er hat mich so lieb gewonnen, dass es mir eine Freude ist, wenn ich das tun kann, was er mir sagt. Wenn Gott sagt, spring, ist meine Frage nur, wie hoch? Nur so als Erinnerung. Gehorsam ist etwas ganz Kostbares. Gehorsam ist etwas, was uns unterscheidet von jedem Viech. Ein Viech kann nicht gehorsam sein, es ist dressiert und muss folgen. Aber wir könnten uns dagegen entscheiden, wir entscheiden uns frei, es zu tun. Und das erst ist Gehorsam. Für alles, wo du keine Chance hast, wo du keine Möglichkeit hast, dich gegen zu entscheiden, das ist nicht Gehorsam. Das ist Notwendigkeit. Gehorsam entsteht nur dort, wo du die Möglichkeit hättest, es anders zu machen. Und deswegen so eine Priorität, eine geistliche Priorität für mich ist, ich möchte dieses Jahr den Willen Gottes tun. Ich will ihn immer mehr erkennen und ich will ihn tun. Das dritte ist Gottesdienst. Der Hebräerbrief sagt mal, hey, verlasst nicht eure Gottesdienste, wie es bei einigen üblich geworden ist. Und ich habe das Gefühl, der Hebräerbrief ist in unserer Zeit geschrieben worden. Ja, weil wir denken immer, es gibt so viel Wichtigeres. Da gibt es eine Erfahrung über viele Jahre. Alles, was du unbedingt am Sonntagmorgen tun musst, ist es nicht wert, dass du es tust. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Tag gibt, an dem du unter Gottes Wort gehen solltest. Das kannst du machen, wie du willst. Es ist ein Angebot. Du kannst das natürlich ändern, sagen, was der sagt. Aber wenn ich dir raten darf, mein Rat wäre, mach es dir zur Priorität. Und ich habe festgestellt, ihr kennt alle die Reeks hier, Michael und Jeanette Reek. Wie kommt Michael und Jeanette Reek in diese Gemeinde? Ja, das hatte damit zu tun, dass Jutta und ich in Bordeaux an der Silberküste am Atlantik Urlaub gemacht haben. Und weil wir die Gewohnheit haben, in den Gottesdienst zu gehen am Sonntag, sind wir natürlich in Bordeaux in den Gottesdienst gegangen. Und da wir beide hervorragend Französisch sprechen, in Anführungszeichen, nämlich kein Wort, so gut wie kein Wort, brauchen wir Übersetzer. Und ratet mal, wer uns damals übersetzt hat. Das waren nämlich Michael und Jeanette Reek, die ausnahmsweise auch in diesem Gottesdienst waren. Und dann haben die uns in den Wohnwagen eingeladen und wie wir in den Wohnwagen von ihnen gegangen sind, kam die Gegenwart Gottes so stark über uns alle, dass wir dachten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und deswegen sind Michael und Jeanette Reek immer noch bei uns, fahren regelmäßig eine Stunde 15 Minuten, wenn sie hier in den Gottesdienst fahren. Sowas kommt von sowas. Es ist ein Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist ein Abenteuer, in Gottesdienste zu gehen. Also ich war auch schon in einigen Gottesdiensten, da habe ich dann gar nichts verstanden. Ich habe dann immer versucht, mich anzupassen mit dem Aufstehen. Es war ein katholischer Gottesdienst, ich habe es immer vermasselt. Wenn die aufgestanden waren und sich gesetzt haben, war ich erst am Aufstehen. Also ich war einfach nicht schnell genug. Das war dann immer witzig, wahrscheinlich für die, die es gesehen haben. Aber ich habe mich bemüht. und verstanden habe ich kein Wort. Aber ich war dort, wo mein Gott angebetet wird. Ich war dort, wo gepredigt wird über meinen Herrn. Ich war dort, wo meine Geschwister leben. Und das ist für mich eine Priorität in meinem Leben. Und Gemeinschaft. Auch Gemeinschaft braucht einfach Zeit. Und wenn wir unseren Terminkalender so volllegen dieses Jahr, dass wir keine Zeit füreinander haben, brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Beziehungen schlechter werden. Freundschaft braucht Pflege. Gemeinschaft braucht Zeit. Eine Priorität in meinem Leben ist, mit euch Zeit zu verbringen. Und das werde ich so setzen. Und darüber kann ich entscheiden. Das ist kein Vorsatz, das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dass das so sein wird. Das zweite Thema, was mir wichtig ist für dieses Jahr, ist alte Festungen zerstören. Ich will erklären, was ich damit meine. Viele Menschen von uns haben Dinge im Leben, die eigentlich bei Licht betrachtet Sünde sind. Dinge wie Gebundenheiten, Abhängigkeiten. Da ist die Kurve von Alkohol bis Sex und alles, was dazwischen ist, groß. Und ich habe was gelernt aus dem Alten Testament. Das Volk Israel hat von Gott merkwürdige Befehle bekommen. Wie die das verheißene Land eingenommen haben, hat Gott ihnen gesagt, ihr müsst alle Städte der Philister ausrotten. Und das klingt nicht so schön, das klingt so, das ist irgendwie gar nicht so peace, ja. Ja, aber im Geistlichen macht das vollständig Sinn. Aus jeder Stadt, die die Israeliten nicht ausgerottet haben, kam eine mega Bedrohung für den Staat Israel. Aus dem einen kam der Riese Goliath, aus dem anderen kam die Delilah, die den Samson zum Verhängnis geworden ist. Und wir können diese Kette fortsetzen. Aus jeder Stadt, wo sie Gott nicht gehorsam waren, aus jeder Stadt, die sie in ihrem Leben übrig gelassen haben, kam die Bedrohung für ihr Leben. Und ich glaube, dass es ein geistliches Prinzip ist. Da, wo wir an die Dinge nicht rangehen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, dort droht uns die größte Gefahr, dass unser geistliches Leben zerstört wird. Und das ist wirklich ernst zu nehmen. Ich kann das so sehr ernst nehmen, dass wenn ich für Kranke bete, dass ich manchmal auf diese Festungen stoße und dass die Folge dieser Festungen in ihrem Leben ihre Krankheit ist. Ich möchte wirklich, dass ihr das ernst nehmt. Und die Frage ist, wie bekommt man diese Festungen aus seinem Leben ausgerottet? Wie kann man vorgehen, wenn man merkt, ich habe hier eine Festung und die Festung ist zum Beispiel, dass ich vor allem Angst habe? Das ist eine Festung, das ist etwas, was Festungen haben immer den Charakter, dass sie dich gefangen halten letztlich. Dass sie dir nicht erlauben, leben zu können, wie du willst. Sondern es gibt immer außenrum starke Mauern, die dich davon abhalten, ein normales geistliches Leben zu führen. Und das kann Rauchen sein, das kann Pornografie sein, das kann alles Mögliche sein. Und die Frage ist, wie gehe ich dagegen vor? Und das Erste, was ich gelernt habe in meinem Leben, lade Jesus in diese Festung ein. Bitte Jesus Christus, in deine Dinge hineinzukommen. Das heißt, wenn du rauchst, bitte Jesus mit dir rauchen gehen. Also ich meine das ernst, ganz praktisch, ganz entschieden. Ich mache eine Entscheidung, Jesus, jedes Mal, wenn ich eine Zigarette rauche, bist du dabei. Guck mich nicht so an. Alle Sünde, die wir verstecken, bleibt dunkel. Aber alle Sünde, die wir ins Licht bringen, was sagt die Bibel? Die wird Licht. Ich habe da eine biblische Glaubensverheißung, dass nämlich das, was ich ans Licht bringe, Licht wird. Deswegen ist der erste Schritt, die Dinge zu Jesus zu bringen. Jesus, ich habe Probleme mit Pornografie. Wenn ich es nicht anders kann, komm wenigstens mit. Ja, glaubst du, der hat es nicht gesehen? Du wirst ihn nicht überraschen. Aber du tust etwas, du stellst die Beziehung zu ihm über deine Sucht. Du stellst die Beziehung zu Jesus über deine Schwachheit. Und das ist der erste Sieg, den du haben kannst. Wenn du Jesus in deine Not hineinbittest, Jesus, komm bitte in meine Finsternis, weil du bist das Licht. Das zweite, such dir einen Gebetspartner. Such dir einen möglichst gleichgeschlechtlichen, wenn es um so Dinge geht, möglichst gleichgeschlechtlichen Gebetspartner. Und verabrede dich, wir beten einmal in der Woche miteinander. Und wenn es am Telefon ist, 10 Minuten. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es mir gegangen ist. Ich teile mit dir meine Siege, ich teile mit dir meine Niederlagen. Und wir beten füreinander, dass wir da rauskommen. Okay? Nummer 3. Nutze die Seelsorgeangebote, die wir haben. Wir haben so viel Angebote. Wir haben Sozo, wir haben Tiefenseelsorge, wir haben mehr Angebote und wisst ihr was, ist ja auch nicht schlecht, aber 80% unseres Dienstes in der Seelsorge geht außerhalb der Gemeinde. Das heißt, für dich wäre da noch dick Platz. Deswegen nutze das. Melde dich bei uns, melde dich im Büro oder geh direkt zu Birgit und Andreas Moll, das sind unsere Verteiler, wink mal mit der Hand, dass sie sehen, dort kann ich Hilfe kriegen, wenn ich alleine nicht weiter, ich bin nicht alleine in dieser Gemeinde, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, ich kann dorthin gehen und kann Hilfe bekommen. Denn es ist so wichtig, dass die Goliaths nicht mehr in deinem Leben herrschen. Es ist so wichtig, dass die Philister kein Heer dir mehr in dein Leben schicken, wo du eine Niederlage nach der anderen einfährst. Es ist so wichtig, dass du frei wirst, der Berufung zu folgen, die Gott für dein Leben hat. Du bist kein schlechter Mensch. Du bist kein Müll. Du bist nicht mies und schlecht, weil du sündigst. Hör doch mal auf damit. Das war doch für Jesus gar kein Problem, dich anzunehmen. Und damals warst du ein viel schlimmerer Sünder als heute. Der Teufel ist ein Lügner. Er lügt nicht auf der einen Seite und wenn er da keinen Erfolg hat, geht er auf die andere Seite und lügt dort. Tatsache ist, Jesus hat für dich Freiheit hier. Jesus hat für dich eine Freiheit, die bis in die Tiefe geht, dass du wirklich nichts mehr verstecken musst, sondern alles offen vor Gott liegt und alles offen vor den Menschen liegen kann, weil nichts mehr zum Schämen ist. Und das nenne ich Freiheit. Und diese Festungen, die hat Gott uns gegeben, dass wir sie niederknüppeln, kaputt machen, damit wir das gelobte Land, das heilige Land, das Gott uns im Leben schenken möchte, dass wir das vollständig einnehmen können. Gott will nicht, dass du ärmlich in deinem geistlichen Leben bist, sondern dass du reich bist, dass du ein Überwinder bist, dass du ein Sieger bist, dass du jemand bist, der Vollmacht hat im Gebet und der durchschlagenden Erfolg hat, wenn er mit Gott spricht. Und der sich freuen kann an diesem neuen Leben in Christus. Das ist Gottes Plan für dich. Deswegen das Angebot steht, mach deine Festungen kaputt. Der dritte Punkt, aktiv werden und die Umwelt verändern. Wir sind nicht dafür da, nur mit Gott und uns selbst beschäftigt zu sein. Gott möchte eigentlich, dass wir von diesen ersten zwei Phasen in die dritte Phase kommen, mit den Menschen beschäftigt zu werden. Denn Jesus sagt, tröstet die Leute mit dem Trost, den ihr bekommen habt. Und aktiv werden und die Umwelt verändern ist erst Jesus, Gottes Liebe bringen in die Welt. Wir sollen Gottes Liebe in die Welt bringen und die heißt nun mal Jesus. Die Liebe Gottes ist Jesus Christus. Warum? Weil es dort nur Vergebung gibt. Du kommst mit deiner Schuld nicht klar. Du kannst nur Vergebung haben, wenn das Blut Jesu Christi für dich in Anspruch nimmst. Das zweite ist, wir sollen Kranke heilen. Deswegen wirklich, kommt in mein Seminar. Ich bitte euch, lasst euch einladen, nehmt euch den Freitag frei mit altem Urlaub. Wisst eh nicht, was er damit macht, macht er höchstens noch Blödsinn nachher mit. Nehmt einen Tag alten Urlaub, haut den da maßlos rein, weil wir werden richtig miteinander arbeiten und das wird richtig was Gutes bei rausschauen. Und wir werden am Samstagabend einen echten Heilungsabend haben. Da wird es hier einen Heilungsgottesdienst geben. Packt die Oma ein, packt die Tante ein. Ich glaube, hier gibt es sogar Heilung von Demenz. Gott heilt Menschen. Und das macht er vollständig. Ich glaube an Wunder und ich habe sie gesehen und ich werde sie noch mehr sehen und ihr werdet sie mit mir zusammen sehen. Gott wird uns mehr Durchbruch schenken in diesem Jahr, in Zeichen und Wunder. Deswegen bitte, nehmt euch die Zeit, wenn es euch möglich ist und kommt Und wegen Finanzen macht euch keine Gedanken, wir lassen nachher einen Korb da oben stehen und dann schmeißt du halt rein, was du kannst oder gar nichts. Ist alles in Ordnung. Das Wichtigste für nächstes Jahr, das ist das wichtigste Punkt von allem, was ich bis jetzt gesagt habe, dass wir lernen, die Liebe Gottes auszukosten. Das heißt, wir müssen lernen, wie weit, wie tief und wie hoch die Liebe Gottes zu uns ist. Wir müssen lernen, uns lieben zu lassen. Und ich habe festgestellt, mir persönlich fällt es meistens am schwersten, mich lieben zu lassen. Das ist, also Geschenke sind schon schwierig. Ja? Ich schenke saugern, aber dass mir jemand was schenkt und dann anständig das irgendwie abwickeln, das finde ich immer schwierig. Versteht ihr? So bekloppt sind wir. Also ich zumindest. Vielleicht seid ihr ja viel besser. Dann bitte betet für mich. Aber ich glaube, dass wenn es um Gott geht, da haben wir ziemlich Mühe. Gott liebt dich. Und er liebt dich nicht erst, wenn du ein toller Mensch bist, sondern er liebt dich, weil du Mensch bist. Du bist seine Schöpfung. Und Gott hat dich schon immer geliebt. Die Bibel sagt, dass Gott uns schon immer geliebt hat, seit dem Moment, wo er vorhatte, uns zu erschaffen. Seit der Zeit liebt Gott uns schon. Und es ist seine Sehnsucht, dass du ihm diese Liebe, dass du dieser Liebe nichts mehr entgegensetzt, sondern empfängst, dass du zum Empfänger seiner Liebe wirst. Und nichts verändert uns Menschen so schnell als die Liebe Gottes. Nichts macht aus uns so viel Plus als diese Liebe Gottes. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie mache ich das? Das beginnt mit dem Gebet. Lieber Gott, zeig mir deine Liebe. Lieber Gott, komm und nimm mich in den Arm. Lass mich spüren, wie lieb du mich hast. Einfach mal so, ganz frei, so wie du es auch zum Menschen sagen würdest, kannst du es zu Gott sagen. Und Christen haben oft das Gefühl, sie müssen eine Menge von Regeln befolgen, damit Gott nicht böse mit ihm ist. Das Gegenteil ist der Fall. Gott war nie böse mit dir, der wusste, was für ein Mensch du bist und auch mit mir nicht. Er wusste, was wir für Leute sind. Und er war bereit, uns zu vergeben in Jesus Christus. Und wenn wir das annehmen, dann trennt uns nichts mehr von Gott. Dann haben wir jetzt die volle Möglichkeit, dass er uns durch und durch liebt. Hört ihr die Einladung? Es ist wirklich so wichtig. Die Menschen vergessen immer, wie sehr Gott sie lieb hat. Vor lauter, lauter Auftrag. Ich glaube, das Wichtigste dieses Jahr für uns alle ist zu lernen, wie sehr Gott uns liebt. Wie sehr er Gefallen an uns hat. Wie sehr er uns mag. Ich habe es so häufig erlebt. Gerade wenn ich das Gefühl hatte, ich habe nicht so eine besonders berauschende Zeit vor Gott. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eher Mist gebaut. Dann war ich jedes Mal verwundert, wie stark seine Liebe zu mir ist. Gott liebt dich. Ohne Zweifel. Nimm das bitte in Anspruch. Er hat dich von Herzen gern. Es wirst wahrscheinlich keine Kreatur finden im ganzen Universum, die dich so sehr liebt wie der lebendige Gott. Er liebt dich von Herzen, er ist absolut für dich. Die Bibel sagt mal, er macht dir keine Vorhaltung. Manche denken ja, oh ja, wenn ich jetzt zu Gott komme, dann sagt er mir alles. Gott ist unglaublich effizient. Warum sollte er dir den ganzen Quatsch sagen? Du weißt es, er weiß es, warum sollte er darüber reden? Weißt du, über was er redet? Er redet über seine Liebespläne mit dir dieses Jahr. Dass er dich nämlich berufen hat, dass er dir nämlich Leben geschenkt hat und dass er dich gebrauchen will in einer Art und Weise, wie du das noch nie erlebt hast. Das ist, worüber er gerne mit dir sprechen möchte. Amen. Ich glaube, 2020 wird einfach wundervoll. Und da ich wundervoll wörtlich nehme, glaube ich an Wunder.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.